Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, präsentiert von Paramount Plus, eurem Streamingdienst für exklusive Originals, Blockbuster und neue Serien. Mein Name ist Pascal Reis und ich bin wie immer nicht alleine im Podcast. Der liebe Stefan ist auch hier. Hallo Stefan.
Hallo.
Ich habe mich mit Nachnamen vorgestellt. Ist das nicht crazy? Das ist, glaube ich, das allererste Mal hier im Podcast. Jetzt wissen alle, wie ich heiße.
Ja, ich bin Stefan Geisler. Hallo.
Und mit Zweitnamen?
Ja, hab keinen.
Hast keinen? Ich auch nicht. Naja, gut. Haben wir das auch geklärt. Genau, wir sprechen heute über Dracula, die Auferstehung, wie er im Deutschen heißt. Der neue Film von Luc Besson, der am 30. Oktober startet. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, läuft der Film im Kino. Wir nehmen ungefähr mehr als einen Monat früher auf. Und ja, genau. Wir sprechen einfach mal heute über die neue Dracula-Verfilmung. Ich glaube, wir fangen einfach mal an mit der Inhaltsangabe und dann dröseln wir das so ein bisschen auf. Ja. Also es ist eigentlich die klassische Dracula-Geschichte von einem rumänischen Feldherrn, der in die Schlacht zieht, viele Kriege gewinnt und irgendwann seine größte Niederlage erlebt, denn seine Geliebte stirbt.
Tja.
Und er wendet sich dann an die Kirche und die Kirche sagt ihm, geht nicht.
Können wir nichts machen.
Können wir nichts machen. Und dann sagt der gute Herr Vlad, dann wende ich mich von euch ab. Und dadurch wird er zu einem Geschöpf der Nacht. Und irgendwann bekommt er Besuch von einem, ist das auch ein Immobilienmakler in diesem Fall?
Ja, das ist auch ein Immobilienmakler.
Ja. Und er sieht ein Bild von einer Dame, die seiner Verflossenen unfassbar ähnlich sieht. Und er macht sich auf den Weg nach Paris in diesem Fall, nicht nach London, um sie wiederzufinden. Und wie man aus den Dracula-Geschichten ja so weiß, wird das vielleicht auch ein bisschen blutig. Es wird auch ein bisschen schwarzromantisch. Und letztendlich ist es, wie viele Dracula-Geschichten, eine Liebesgeschichte.
Tja, ja.
Nicht wahr?
Geht ins Herz.
Geht ans Herz, ja, und geht an Hals. Beides. Genau. Hast du dich auf den Film gefreut, Stefan?
Nein.
Wow! Wow!
Ganz, ganz eiskalt gesagt. Ich bin nicht der größte Luc Besson-Fan.
Ich muss also mal einen Schluck trinken darauf. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja,
ich weiß, du warst so begeistert vom Trailer. Mich hat er persönlich nicht so abgeholt. Ich bin halt, wie gesagt, auch nicht der größte Luc Besson-Fan. Gibt für mich halt Leon der Profi, mag ich gerne. Ich glaube, den mag einfach jeder gerne. Beziehungsweise, ja, das ist einfach so ein Film unserer Jugend, den hat man damals geschaut und weiß nicht genau, mit wem man sich identifiziert hat, mit Leon wahrscheinlich, das war so eine coole Socke. Dann das fünfte Element, halt auch fantastisch.
Wahrscheinlich und so die zwei Konsensfilme, ne?
Genau, richtig, das sind die Konsensfilme, die finde ich auch toll. Und dann gibt's für mich, nett finde ich noch, Valerian. Der ist,
ja, der ist auf jeden Fall visuell sehr interessant.
Genau, der ist unterbewertet,
finde ich. Zu Unrecht gefloppt, ja, ne? Ja, ja, also ich bin großer Fan von Luc Besson, kann man schon sagen. Also ich finde, Leon der Profi ist super, auch heute noch super. Das ist nicht so ein Ding, was man irgendwie mit 15, 16 gut findet. Und dann guckst du den heute an und denkst dir, naja, der ist immer noch wirklich gut. Das fünfte Element ist auch toll. Rausch der Tiefe habe ich dir ja schon ans Herz gelegt. Finde ich, ist der beste Luc Besson-Film, gerade in der Langfassung. Den fand ich berauschend schön. Johanna von Orléans. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast mit Mila Jovovich. Den finde ich auch sehr gut. Und Dogman. Dogman hat mir ja gefallen. Da waren wir ja damals im Kino zusammen drin. Ich fand, das sind so Genrefilme, die ganz obskure Mixturen darstellen. Die haben was außergewöhnlich. Das kann einem auch genau deswegen nicht gefallen, weil die so, ich glaube, in unserer Dracula-Kritik steht, dass Luc Besson eine undisziplinierte Regie hat. Und das passt schön. Das passt gut zu Dracula und das passt auch gut zu Dogman. Die sind sich ja auch irgendwo vom Stil ähnlich. Und das gefällt mir. Ich kann mich da irgendwie dran Labben.
Ja, ich finde, er ist in seinem Coolness-Verständnis immer so ein bisschen hängen geblieben in den frühen 2000ern, glaube ich, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Vielleicht späte 90er auch, irgendwie sowas. Und ich finde, es wirkt halt manchmal aus der Zeit gefallen. Das kann man auch gerade deshalb charmant finden. Mhm. Ich finde es so ein bisschen nervig.
Ich glaube, dass ich diese Filme jetzt auch Dracula deswegen so gerne mag, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich mochte den, du mochtest den ja auch, das können wir ja schon mal sagen. Dass die so unverstellt pompig irgendwie sind und auch salbungsvoll und auch irgendwie kitschig und irgendwie drüber.
Das trifft alles auf Dracula zu.
Genau,
ja, das ist richtig, ja.
Aber die haben halt auch irgendwie noch Herz.
Ja.
Also man merkt, da steckt schon noch ein Regisseur hinter, der hier eine Geschichte erzählen wollte, der sie auch irgendwo ernst genommen hat, aber sie jetzt nicht unbedingt mit so einem heiligen Ernst durchpeitschen muss. Der dann auch mal so ein bisschen experimentiert, der vielleicht auch mal richtig auf Pathos setzen möchte, was vielleicht auch ein Ding ist, was viele stören wird. Aber das hat ja auch Dogman schon. Ich glaube, in Dogman gibt es ja auch diese wahnsinnige Szene, wo der Hauptdarsteller das berühmte Edith Piaf-Lied singt und das zelebriert bis zum Ende. Ja. Das ist ja überlebensgroß. Der hat manchmal so überlebensgroße Szenen in so kleinen Filmen. Das ist so, irgendwie ist es immer noch was Besonderes, auch wenn das letzte Meisterwerk von Luc Besson vielleicht das fünfte Element war. Wenn man es also als Genre-Meisterwerk in seiner Klasse ist, dann mit Sicherheit ein außergewöhnlicher Film.
Definitiv.
Also du hast dich nicht gefreut.
Ich habe mich null gefreut.
Dabei bist du ja genauso wie ich auch ein Dracula-Freund.
Ich bin ein Nosferatu-Freund.
Du bist ein Nosferatu-Freund.
Genau,
ja, okay.
Genau. Das ist immer so das Ding. Ich mag dieses romantische Gehabe bei Dracula deutlich weniger als dieses insektenhafte, verstörte, was dann halt so ein Nosferatu mitbringt. Ich mag einfach die hässliche Fratze des Horrors und nicht diese betörende. Das schreckt mich immer so ein bisschen ab.
Okay, dann kann ich gut verstehen, dass dich jetzt der Dracula, dass du nicht so geil auf den warst, weil der Trailer macht ja schon sehr deutlich, dass das auch ein Ausstellungsfilm ist, ein Kostümfilm, dass das große Emotionen sind, dass wir wieder den Dracula als Verführer bekommen, der seiner Liebsten hinterher jagt. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit dem Design von Dracula an. Ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, der immer eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das Design vom Dracula, gespielt von Caleb Landry-Jones, der auch bei Dogman die Hauptrolle schon gespielt hat und wie ich finde, eine der, vielleicht sogar die Performance des Jahres damals geliefert hat mit Dogman, ich fand das aber irrsinnig, ist sehr, sehr stark an Francis Ford Coppolas Dracula angelehnt, das Aussehen, also die Optik.
Ja, definitiv, ja. Lustigerweise hat mir das jetzt in diesem Film deutlich besser gefallen als damals bei Francis Ford Coppola. Mhm. Ich glaube, weil das hier prinzipiell so ein Kostümfilm war, der schon so ein bisschen märchenhaft irgendwo anmutet. Und damals hat mich das aber so ein bisschen gestört. Also Gary Oldman war das, ne? Ja, mit dieser gigantischen Perücke zu sehen, das war immer so ein Fremdkörper, der Leute ja begeistert hat, aber mich eher abgeschreckt.
Das ist sehr interessant, weil mir geht's genauso. Ich finde, Francis Ford Coppolas Dracula ist grandios inszeniert. Das ist eine audiovisuelle Wahnsinnsoper. Das ist, der hat wirklich Bilder und auch alles ohne digitale Effekte. Das ist ja das Irrsinnige. Das ist wahnsinnig. Aber ich hatte immer meine Probleme mit Gary Oldman.
Ja.
Was bei mir vielleicht auch daran liegt, dass ich sehr stark von einem Christopher Lee Dracula geprägt wurde. Das war so mein erster Dracula oder halt auch Tanz der Vampire, das ist ja nicht kein Dracula, aber er hat ja auch die Christopher Lee Optik.
Ja.
Und es könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich den Leslie Nielsen Dracula gesehen habe. Tod aber Glück, den habe ich natürlich viel früher gesehen, als ich dann Francis Ford Coppolas.
Ja, natürlich.
Und da wird ja auch
Die zieht er ab. Ja.
Deswegen dachte ich mir so, das ist ja lustig. Und dann habe ich mir den Francis Ford Coppola gesehen und der sah genauso aus. Und das war dann so, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist. Wobei man natürlich sagen muss, dass Gary Oldman das schon gut macht. Auch mit der Stimme und wie er mit der Positur, wie er sich bewegt und so. Das ist ja schon was Besonderes, eine einzigartige Performance.
Leslie Nielsen, bester Dracula?
Kann man drüber reden. Kann man drüber reden.
In der Top 5 ist er bestimmt.
In der Top 5. Ey, ich finde, das ist eine geile Performance auf jeden Fall.
Ich finde ihn auch wahnsinnig gut. Also beziehungsweise erst in meinem Kopf ist er als wahnsinnig gut abgespeichert. Ich kann nicht sagen, ob ich den heute noch so lustig finden würde, aber die Mel Brooks Sachen, die funktionieren für mich heute eigentlich
immer
noch.
Den letztes Jahr nochmal getestet, als er auf Blu-ray rausgekommen ist. Kann ich dem ausleihen, die Blu-ray.
Ja.
Der macht immer noch Spaß. Der ist auch wirklich mit einer Leidenschaft. Also diese Mel Brooks Parodien, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass die auch ihr Genre, in dem sie angesiedelt sind, das ernst nehmen. Mhm. Ne, das sind ja wirklich dann tolle Kulissen auch und mit einer sehr großen Lust, diese Sets auszugestalten und so. Das macht schon Spaß. Also ich meine, der hat irgendwann dann immer mehr verloren, Mel Brooks. Und es, die meisten sagen ja auch schon, dass Dracula nicht mehr zu seinen tollen Filmen zählt. Ich mag den sehr gerne.
Ja. Ich finde, Leslie Nielsen ist halt wirklich einfach umgeschlagen in Comedian-Performances zu dieser Zeit. Also auch er hat sich irgendwann krass abgenutzt, beziehungsweise ist halt in ein gewisses Alter gekommen, wo das alles nicht mehr funktioniert hat und gerade die körperlichen Gags nicht mehr gestimmt haben. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt mochte ich sehr gerne.
Was sagst du zu unserem Caleb als Dracula?
Den fand ich toll.
Ja?
Also muss schon sagen, der hat eine angenehme Aura. Eine Aura, die ich zum Beispiel deutlich passender auch für einen Vampir fand, als jetzt den Nosferatu, den wir in diesem Jahr ja auch schon hatten. Und ich konnte ihm sogar das Verführerische so ein bisschen abkaufen.
Ja. Er ist wieder ein Verführer auf jeden Fall. Und er ist auch sehr charmant. Es wird auch wieder viel mit der Stimme gearbeitet. Ich glaube, dass sich das lohnt, den im Originalton zu gucken. Ich habe mir den Trailer auch auf Deutsch angeguckt. Das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, das nimmt immer so ein bisschen was raus. Also wenn du sowas Englisches mit so einem Akzent drin hast, das hat irgendwie eine schönere Note.
Ja, fand ich. Wir haben ja auch gerade noch die Interviews uns angeschaut.
Irre.
Ja, der ist nicht aus der Rolle rausgekommen, sondern steckt da noch drin und führt so die Interviews. Also können wir auch als Tipp mitgeben, guckt euch mal die Interviews
zu Dracula an. Genau, guckt euch mal die Interviews mit ihm an, ja. Allerdings, vielleicht genauso wichtig wie das Design ist ja auch, werden neue Akzente gesetzt. Ich meine, wir haben Dracula-Filme noch und nöcher. Wahrscheinlich mehr als hunderte Male wurde
dieser... Warum eigentlich? Das ist so ein bisschen... Also es wirkt für mich immer wie die Meisterprüfung eines jeden Regisseurs, dass er...
Eines jeden Horrorregisseurs,
beziehungsweise Luc Besson ist kein Horrorregisseur.
Oder als eines jeden Genre-Regisseurs vielleicht?
Ich glaube, das ist immer so einer dieser Filme, wo sich alle Leute dann mal dran probieren und sagen, ey, ich möchte jetzt meinen eigenen Take nochmal...
Einen eigenen Vampirfilm bringen. Machen.
Richtig.
Wobei man dann natürlich auch sagen muss... So oft wurden aber nicht neue Takes gebracht.
Ja.
Ne? Allerdings schafft Luc Besson es ja.
Ja.
Also es ist natürlich innerhalb der Filmgeschichte oder innerhalb der Literatur kein neuer Take, den er da hat. Aber in der Kombination mit der Vampirgeschichte ist es was Neues, was wir bei Dracula noch nicht haben. Denn unser guter Dracula macht sich irgendwann ja auf den Weg seine, ist es glaube ich hier auch Mina oder ist es hier Maria? Was haben wir denn hier? Maria? Nee, Mina. Mina. Seine Mina zu finden und entwickelt dafür ein Parfüm.
Ja, man muss dazu sagen, die erst der festen Überzeugung, dass sie irgendwann wiedergeboren wird und
genau,
sie wiederfinden möchte.
Genau, er ist der festen Überzeugung. Ja, er hat sie ja sogar doch schon gesehen, oder nicht? Auf dem Bild von dem Immobilienmakler.
Ja, aber er begibt sich ja davor schon auf die Reise.
Du hast recht.
Ja.
Du hast recht, ja.
Dann wird
man
er
muss dazu
alt
sagen, dass wir den Film gesehen haben, ist ein paar Tage her. Ja? Und da war ein bisschen Urlaub zwischen. Und noch 300 andere Filme. Aber es stimmt trotzdem alles, was wir hier erzählen. Es könnte nur vielleicht, wir korrigieren uns.
Dann ist er alt und verbittert und zerfällt langsam und kriegt immer mehr Runzelfalten. Dann sieht er halt tatsächlich aus wie so ein richtiger Ghoul. Ist toll. Also die Maske da in dem Moment ist wirklich toll. Und dann sieht er sie auf dem Foto und weiß, er muss nach Paris.
Genau. Und wie gesagt, vorher ist er unterwegs mit seinem Parfum. Ist es so?
Ja.
Ja. Und möchte die Damenwelt für sich hörig machen, offenbar. Ohne Erfolg. Allerdings ist das wirklich teilweise 1:1 von dem Tom Tykwer-Film übernommen.
Ja.
Die Einstellungen auch. Ja. Also das Parfüm, der Film, die berühmte Bestseller-Verfilmung. Das fand ich schon interessant, dass da mal so versucht wurde, irgendwie vielleicht auch so Querverbindungen zu anderen literarischen Meilensteinen zu schlagen, weil Dracula, das Parfüm.
Ja, das es wirkt in dem Film.
Und beide Paris-Bezug jetzt. Ne? Ja. Also das Parfüm sowieso und jetzt der Dracula.
Es wirkt aber schon irgendwie ein bisschen strange, weil es wirkt so, als wenn er sich gedacht hätte, okay, ich habe diese Idee, die wirklich eins zu eins das Parfüm widerspiegelt. Also wenn er sich dieses Parfüm aufträgt, dann sind ihm alle Menschen in seiner Umgebung sind ihm hörig.
Die verfallen ihm.
Ja, die können sich gar nicht mehr. Die wollen am liebsten, wollen sie über ihn herfallen.
Ja.
Und als hätte er dann gedacht, ja, das ist so offensichtlich, das Parfüm. Jetzt nehme ich auch ein paar Einstellungen aus dem Film direkt und verwurste die einfach nochmal neu.
Ja, fand ich aber ganz charmant, weil es dann auch irgendwie nochmal so diesen Charakter herausgeschält hat mit der undisziplinierten Regie, in Anführungsstrichen, dass der da einfach sein eigenes Ding rausmacht. Das ist ja, ich hatte so manchmal das Gefühl, dass der Film auch eine Parodie auf den Francis Ford Coppola-Film ist, manchmal. Dann hat er sowas, manchmal ist es auch so, du hast Szenen in diesem Film, genauso wie diese Parfüm-Szene, wo du denkst, das schlägt jetzt in ein Musical um. Gleich genau. Fangen die alle an zu singen.
Komödie oder Musical?
Ja.
Also es ist eine ganz tolle choreografierte Tanzszene da drin, die auch wirklich wahnsinnig Spaß macht. Wenn man die guckt, ist ja eigentlich eine Montage.
Ja,
hatte ich richtig Bock drauf. Also das sind die Momente, in denen ich diesen Film wirklich richtig gefeiert habe.
Genau, und wo er dann auch wirklich dann auf der Leinwand im Dracula-Kosmos so ein Alleinstellungsmerkmal einfach auch kriegt, wo man dann merkt, okay, also wir kriegen jetzt nicht zum 700. Mal die gleiche bierernste Dracula-Geschichte aufgetischt, sondern das ist einfach dann auch nochmal ein anderer Umgang damit. Das ist, auch wenn Luc Besson das ernst nimmt, es ist eben nicht mit diesem, es ist nicht bleiernd.
Ja, man kann sogar dazu sagen, dass er sich dem Horror so ein bisschen verweigert. Also er hat,
das stimmt.
Er hat theoretisch Möglichkeiten, immer in diese Horrorrichtung reinzugehen. Aber dann hat er da lustige Wasserspeier oder so, die lebendig werden und wie in
also Gargoyles.
Ja, Gargoyles, ne? Ja, wie in einem Disney-Film dann. Also ich musste krass an Der Glöckner von Notre Dame denken.
Logisch.
Die dann neben ihm rumspringen und seine kleinen Minions sind und für ihn Aufträge übernehmen. Das war, also es ist schon strange, aber das macht ihn halt auch irgendwo besonders.
Ja, irgendwie, genau, vielleicht ist das auch so eine gewisse Exzentrik, die man mögen muss. Es hat natürlich, also ich musste schon schmunzeln, als ich die kleinen Handlanger das erste Mal gesehen habe, wie sie da so rumhüpfen und ihnen zur Hand gehen, weil es ist so, was ist das jetzt? Also
das passt halt eigentlich auch null in den Film, muss man sagen.
Genau, und das ist wieder so diese tonale, das ist einfach nicht stringent. So, das ist, er hat Ideen, die müssen da rein. Und er ist jetzt, glaube ich, auch als Filmemacher an einem Punkt, wo er sagt,
ist mir scheißegal.
Mein Dracula, wurscht. Da gibt's Gargoyles drin, da gibt's das Parfüm drin, der spielt in fucking Paris und dann geht das ab.
So. Zumal dieser Film ja auch wahnsinnig episch anfängt. Das muss man sagen. Das sind, glaube ich,
wie ein Schlachtengemälde.
Ja,
ne?
Richtig. Das ist richtig toll. Das sind auch Szenen, die ich so lange schon nicht mehr im Kino gesehen habe. Das fehlt mir auch immer. Immer wenn ich sowas sehe, denke ich, das fehlt mir wahnsinnig im heutigen Kino. Und danach lässt er das so ein bisschen fallen. Also er bleibt halt weiterhin Kostümfilm, aber diese ganz großen, gigantischen Szenen, ich meine, es gibt zum Schluss nochmal eine Schlacht, aber selbst die kommt halt nicht an den Anfang ran.
Ja, der Anfang ist auch sehr stark an Francis Ford Coppolas Dracula angelehnt. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnerst, da ist ja auch eine Schlacht am Anfang, wo Vlad gegen die Osmanen kämpft, auch mit Aufspießen und allem drum und dran und dann geht er ja auch in die Kirche.
Das klingt hier eigentlich genau wie das, was ich gesehen habe.
Genau. Und auch diese Szene, wenn du am Horizont das Feuer siehst und wie er dann da hochkommt, das gibt's auch sehr, sehr ähnlich bei Francis Ford Coppola. Aber er macht's nochmal anders. Es ist einfach hier nochmal ein bisschen anders. Aber es ist ein starker Einstieg auch, direkt klarzumachen, mit was für einem Dracula wir es hier zu tun bekommen und was die Ausrichtung sein.
Ist schon spannend, dass man so das Gefühl hat, er hat sich so Puzzlestücke von anderen Regisseuren genommen und das dann halt in seinen eigenen Film gepackt und dann halt was Neues daraus gemacht. Man könnte ihm jetzt auch böse unterstellen, einfach ist ganz schön viel geklaut. Ist
ganz schön viel übernommen.
Ja.
Ja, aber warum nicht?
Ja.
Also wenn das Endergebnis dann passt irgendwie, ich meine, ich glaube, man ist jetzt inzwischen an so einem Punkt in der Filmgeschichte angekommen, dass man irgendwer übernimmt immer irgendwas, irgendwer natürlich, hat sich immer irgendwo inspirieren lassen.
Ja.
Und gerade im Genre-Kino ist das ja völlig legitim. Also es ist ja jetzt auch nicht so eine 1-zu-1-Kopie und es ist einfach auch eine Dracula-Geschichte, die ähneln sich ja nun mal. Es ist halt einfach die gleiche Story. Aber ja, diesmal in Paris, was für mich als Paris-Fan natürlich sehr schön ist. Wobei ich, wenn ich mich recht erinnere, jetzt gar nicht so viel aus der Stadt gemacht wird. Ne? Hätte auch in Berlin spielen können.
Hätte überall spielen können, also das ist egal.
Ja, genau. Und wir kriegen noch einen, oder wir kriegen vielleicht den größten Star des Films als Van Helsing-mäßigen Priester, nämlich Christoph Waltz. Christoph Waltz ist auch so ein bisschen lost in dem Film.
Ja.
Fand ich. Mhm. Was die Performance irgendwie auch wieder charmant macht, weil ich konnte diese Figur nicht so richtig greifen. Er hat ja manchmal so ein bisschen den Schalk im Nacken. Manchmal ist er so ein bisschen, vielleicht.
Ich glaube, Christoph Waltz kann keine Rolle spielen, ohne dass er nicht den Schalk im Nacken hat. Also ich glaube, das gehört einfach also
das
zu seiner,
ist sein Problem.
Ne, zu seinem Grundattribut irgendwie dazu. Das bringt er halt in jeden Film, in jede Rolle mit. Das ist ja das, weswegen man ihm auch so ein bisschen vorwirft, viele Sachen dann ähnlich zu spielen. Ich mag ihn aber auch trotzdem sehr gerne. Das muss ich auch sagen. Ich sehe ihn wirklich in jedem Film eigentlich gerne. Ich schaue seinem Spiel.
Seinem Spiel.
Ja, aber das muss man natürlich dann auch stehen lassen, dass er auch als Van Helsing wieder ein bisschen ähnlich zu dem
Landa.
Ja, genau.
Ja. Ja, das ist einfach, ich fand das zwischenzeitlich mal sehr, sehr nervig. Also man muss sagen, als Hans Landa kam, das war krass. Ich glaube, wir waren alle umgehauen von den Glorious Bastards. Ja. Ich glaube, wir waren alle sprachlos, wie gut das war. Und wir haben das auch bei Django Unchained noch geschluckt. Da hat er ja auch wieder den Oscar für bekommen, direkt hintereinander. Also nur irgendwann war es dann so, dann hat er irgendwie so kleine Filme gemacht oder kleinere Filme. Und er war immer Hans Landa. Er war bei Roman Polanskis Götter des Gemetzels war er Hans Landa. Er war bei Wasser für die Elefanten Hans Landa. Er war bei Big Eyes Hans Landa. Er war bei dem Terry Gilliam Film, dessen Titel mir jetzt entfallen ist.
Zero.
Da war vielleicht, oder war er da? Ja, vielleicht war er da gar nicht so sehr Hans Landa. Vielleicht war er da gar nicht so. Ich will mich hier nicht vergaloppieren, aber er ist sehr oft Hans Landa gewesen.
Vielleicht war er auch nie Hans Landa. Vielleicht war er immer Christoph Waltz.
Vielleicht war er nie. Und Hans Landa ist Christoph Waltz. Einfach. Naja. Ich fand allerdings hier als er ist ja nicht Van Helsing, ne?
Nee,
aber er ist ein Priester.
Genau, er ist ein Priester.
fand ich's nicht störend.
Nee, ich fand's auch nicht störend. Er hat halt das geheime Wissen über die Vampire.
Genau.
Es ist aber auch nicht ganz klar, ob er Dracula jetzt töten möchte. Also er hat öfter mal die Gelegenheit oder es scheint so. Aber es scheint eher so, als möchte ich ihn in einen Dialog verwickeln.
er möchte von ihm lernen.
Ja, von der Wahrheit überzeugen. Ich meine auch, fair enough, er entstammt ja irgendwie einem Orden, die sich seit Jahrhunderten der Vampirjagd verschrieben haben. Ist schon klar, dass wenn er den Obervampir tötet, er dann plötzlich arbeitslos irgendwie
ja,
ist.
Ja, also, da muss man aufpassen. Ja, ja, ja.
Richtig,
ja.
Richtig.
Ja, ich fand auch, also wie gesagt, der ist so ein bisschen lost in dem Film, aber das macht diese Rolle vielleicht auch so charmant, weil vielleicht spielt das ja mit ein, dass er weiß, oh, wenn ich jetzt den Obermacker umbringe, dann muss ich wieder in die Kirche gehen und muss dann da, weiß ich nicht, irgendwie Kommunion machen oder
das
so.
Das ist so ein fantastischer Subtext.
Der möchte nicht mehr den normalen Kirchendienst machen. Und deswegen ist er der Vampirjäger, der den Vampir leben lässt.
Richtig, ja. Ne? Ja.
Super, super. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwas haben. Ich habe aber noch einiges vorbereitet für diesen Podcast. Ich weiß aber nicht, ob wir noch irgendwas für den Film haben. Du wirst bestimmt noch ein paar Punkte haben.
Ja, habe ich ein paar Punkte? Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Es ist jetzt auch nicht der Film, über den man, glaube ich, an dieser Stelle sehr, 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 sehr ausgiebig reden
kann. Das ist halt das Ding. Wir haben jetzt dieses Jahr, haben wir auch schon wieder zweimal die klassische Dracula-Nosferatu-Geschichte im Kino gehabt. Man kann einen Film nur x-mal diskutieren. Du kannst halt die Nuancen dann durchgehen und sagen, ja, was ist denn bei diesem
genau,
Film
anders? Genau, das haben wir ja jetzt. Also was jetzt anders ist und
Er ist halt deutlich romantischer. Er ist halt deutlich märchenhafter.
Sinnlicher als, vielleicht auch. Er hat auch, glaube ich, er ist auch irgendwie er ist ein Musical ohne Musical-Einlagen irgendwie, ne? Und
ein schöner Kontrast tatsächlich zu Nosferatu von Robert Eggers.
Ja.
Einfach der in seiner kalten Ästhetik lebt und hier ist jetzt alles sehr, sehr schön warm und man könnte sich auch in dieses Schloss, ich könnte mich in dieses Schloss durchaus irgendwo einleben, glaube ich.
Ja.
Und das ist auch mal tatsächlich ganz nett, Dracula so zu erleben. Hätte ich es gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Ist ein schlechter Film?
Nein, ist es nicht. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schönes Fazit. Ich würde noch anfügen, wir beide würden 3 Sterne geben.
Ja.
In der Filmstaatskritik gibt es sogar 3,5.
Ja.
Was auch völlig in Ordnung ist. Und Vampirfilme dieses Jahr, du hast es gerade schon angesprochen, Nosferatu, Blood and Sinners und Dracula. Ich finde Nosferatu und Blood and Sinners ja grandios. Dracula fand ich jetzt sehenswert. Wie war es bei dir? Wie ist dein Vampirjahr bisher?
Mein Vampir Jahr 2025. Ja.
Letztes Jahr hatten wir auch 2-3 Vampirfilme, glaube ich.
Stimmt, also Vampire sind
Christen nicht tot. Richtig.
Ich glaube an sich, dass klassische Filmmonster wiederbelebt werden. Also wir hatten ja auch den Wolfman dieses Jahr schon, es kommt noch Frankenstein.
Und es kommt Werewolf von Robert Eggers, dreht er gerade.
Ich glaube, wir gehen diese ganzen klassischen Hammer-Horrorfilme alle wieder durch und vergnügen uns daran, können uns am klassischen Grusel wieder erfreuen, was ja heute so gar nicht mehr wirklich gruselig wirkt, sondern eher ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber vielleicht dadurch auch gerade charmant, dass man halt sagt, ey, das ist eine Geschichte, die ich schon x-mal gehört habe, eher wie ein Märchen, als würde ich jetzt den Gebrüdern Grimm lauschen.
Ja, ja. Und man muss auch sagen, das resultiert jetzt mit Sicherheit auch dadurch, dass dieses Dark Universe, was mal geplant war von Universal, also alle klassischen Universal-Monster, von der Mumie, die wir bekommen haben mit Tom Cruise, bis zum Unsichtbaren wieder in Blockbuster-Form aufzusetzen und was ja rigoros gescheitert ist. Und dann haben sie ja angefangen, die ganzen Horrorfiguren so ein paar Stufen kleiner in die Kinos zu bringen. Wir haben dann irgendwie den Unsichtbaren bekommen als diesen MeToo-Horror, der sehr gut war. Dann haben wir den, hieß der auch Werewolf? Von Wolfman. Wolfman bekommen von Lee Whannell, der ein paar gute Ideen hatte.
Genau, der hatte ein paar gute Ideen. Ja. Ich finde, es eignet sich auch nicht jedes klassische Filmmonster dazu, das in die moderne Zeit zu bringen.
Ja, und es ist ja vielleicht auch so ein bisschen krampfig, dass man heutzutage immer irgendwie Horrorfilme, also das war in den 70ern, in den 60ern, in den 50ern schon so, dass das immer auch gesellschaftskritische Texte verhandelt wurden auf der Metaebene, aber es wurde einem nicht so aufs Brot geschmiert. Heutzutage hast du schon das Gefühl, dass der Subtext auch immer das Thema ist.
Ja.
Oder es wird immer deutlicher zum Thema.
Definitiv. Ne? Und gerade MeToo, unsichtbare Horror, klar, da hat sich das wahnsinnig angeboten.
Ist auch eine Begleiterscheinung des Elevated Horrors einfach. Ne? Also quasi Horrorfilme, die dir die Analyse schon mitgeben, damit du gleich sagen kannst, also jetzt ging es um Patriarchate und sowas alles.
Gleichzeitig brauchst du aber auch irgendwo eine Berechtigung, dass du halt sagst, ich müsste diesen Film, der schon 3 Iterationen irgendwo hat, den möchte ich jetzt nochmal verfilmen. Was ist denn mein Ansatz? Und wenn du da keinen Zeitgeistgedanken irgendwie reinpackst, dann wird es, glaube ich, schwer, das Ganze zu rechtfertigen.
Ja, da musst du schon Robert Eggers sein.
Da brauchst du eine ganz besondere Ästhetik, dass du die Leute halt damit ins Kino lockst.
Und der war sehr erfolgreich. Das war ein großer Hit.
Ja.
Ja. Deswegen ist das wahrscheinlich so der Ausnahmeregisseur, der wirklich noch so klassisches, fast schwarz-weiß ist, obwohl es nicht schwarz-weiß Horrorkino machen kann heutzutage.
Lustigerweise hat er ja mit Lighthouse einen Schwarz-Weiß-Film gemacht.
Genau.
Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Nosferatu durchaus von der Schwarz-Weiß-Ästhetik profitiert hätte, beziehungsweise die sie ja mitbringt.
Ja.
Aber der Film auch locker in Schwarz-Weiß hätte gedreht werden können.
Genau, man hat ja auch das Gefühl manchmal, dass der in Schwarz-Weiß ist. Ja. Also
wenn er jetzt konsequent gewesen wäre und wahrscheinlich kein Studio dahinter gestanden hätte, das ordentlich Geld damit machen möchte, hätte er wahrscheinlich auch die alte Stummfilm, wie sagt man?
Format?
Ja, genau, das alte Stummfilmformat gewählt.
Ja.
Und das in Schwarz-Weiß gedreht.
Ja, hätte ich mir vorstellen können.
Und dann vielleicht auch in Deutsch, dann hätten sie vielleicht auch tatsächlich Deutsch gesprochen und nicht irgendwo in Lübeck.
Ja, dann
Englisch gesprochen. Mhm. Mein Vampirjahr 2025.
war schrecklich.
Ja, ich bin ja mit Nosferatu beim zweiten Gucken bin ich dann warm geworden. Mit dem Nosferatu als solchen selber ja weiterhin nicht. Das ist jetzt nicht meine liebste Interpretation davon. Aber an sich, du kannst gegen die Ästhetik halt wenig sagen. Wenn du daran Freude hast, wenn du an Robert Eggers Film Freude hast, dann wird dir Nosferatu auch gefallen. Blood and Sinners fand ich okay. Hm. Ja, ich fand 2 Szenen absolut grandios. Mir gefällt vieles andere an dem Film nicht. Mir gefällt die erste Dreiviertelstunde nicht, die sich anfühlt wie ein Pen-and-Paper-Abenteuer ohne wirklichen Mehrwert für die Geschichte. Da wird halt durch die Gegend gefahren, da werden Dinge eingesammelt, da werden Figuren vorgestellt und das fühlt sich alles irgendwann so ermüdend an. Wenn dann die Vampire endlich kommen, wird's kurz richtig toll und dann ist der Spaß auch schon wieder vorbei. Aber trotzdem wirklich diese 2 Szenen, ich glaube jeder, der den Film gesehen hat, weiß, über welche Szenen ich rede. Mhm. Dafür hat sich das gelohnt, den im Kino zu gucken.
Ja, Nosferatu, also ich sag das auch nochmal, ich glaube, Nosferatu waren sogar wir beide im Podcast,
oder? Ja, das haben wir beide besprochen.
Genau, Nosferatu war ganz toll. Nach dem zweiten Mal fand ich ihn auch nochmal besser. Da habe ich auch meinen Frieden nochmal mit Bill Skarsgård geschlossen. Ja. Sinners fand ich auch absolut grandios. Der hat mich wirklich von vorne bis hinten mitgerissen. Und wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich mich für Nosferatu entscheiden.
Ja.
Wahrscheinlich. Ist dann doch nochmal mir ein bisschen näher, wie ich meine Vampire mag. Oder wie ich mit meinen Vampiren warm geworden bin irgendwie. Und ich finde, der ist halt. Also Blood and Sinners ist auch grandios inszeniert, der hat auch unfassbare Bilder manchmal, aber dieses Durchkomponierte von Nosferatu, der hat Bilder, die sind unglaublich.
Was ich Blood and Sinners aber hoch ankreiden muss, ist, dass er sich getraut hat, mal aus diesem klassischen Vampir-Genre rauszugehen und das mal in ein anderes Setting zu verfrachten.
Ja, so ein Südstaaten From Dusk Till Dawn halt irgendwie, ne? Aber natürlich dann auch wieder mit einer tagesaktuellen Spiegelung, also ganz deutlich, überall deutlich, was das Thema eigentlich ist. Ja, aber ich fand, der hatte so eine Wucht, der hat mich so mitgerissen. Und diese eine Szene allein schon, wo die Band spielt, ne? Und die Kamera sich dreht.
Genau, das ist ja die.
Ist das nicht Wahnsinn?
Ja, die ist super.
Ist das nicht Wahnsinn? Ja.
Mehr verrückte Vampirabenteuer wieder. Also,
das ist das Stichwort, ja. Stefan. Du.
Hey, Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at Owner's Box.
Das ist der Meister, denn ich habe in weiser Voraussicht, dass wir nach 20 Minuten mit Dracula durch sind, habe ich einen guten Kollegen von uns gefragt, ChatGPT, dass er doch mal bitte 2 Dracula-Filme entwerfen soll, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat.
Oh.
Und ich möchte dir diese beiden Filme vorstellen. Ist das okay für dich oder möchtest du gehen? Dann rede ich mit mir selber.
Nee, ist schon okay. Ich höre schon zu.
Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Mhm. Die Zuschauer werden sich zu Hause denken, what the fuck. Aber der erste Film ist Dracula.exe.
Oh, ja? Vampire im Netz.
Ja, in einer nahen Zukunft werden die letzten Spuren historischer Persönlichkeiten durch digitale Rekonstruktionen in virtuellen Archiven bewahrt. Eine KI-geschützte Simulation von Vlad Dracula wird zu Forschungszwecken erschaffen, doch durch einen fehlerhaften Code entwickelt die künstliche Intelligenz ein Eigenleben. Sie beginnt über neuronale Interfaces die Lebenskraft, elektrische Hirnstürme, der Nutzer abzusaugen. Ein Team junger Hackerinnen und Hacker entdeckt, dass der digitale Vampir nicht nur in der Simulation existiert, sondern bereits den Sprung in vernetzte Alltagsgeräte geschafft hat. Der Kampf gegen Dracula spielt sich diesmal gleichzeitig in der realen und in der virtuellen Welt ab.
Wow. Verrückterweise ist das zu großen Teilen ein Star Trek Comic, den ich auch schon mal gelesen habe.
Okay.
Es gibt ja immer das Holodeck im Star Trek Universum.
Ja.
Und da wurde mal eine Simulation von Dracula erschaffen, die es dann auch herausschafft. Und dann auf der, ich weiß nicht genau, in welchem Kontext dieser Star Trek Comic stand. Ich glaube nicht, dass die Voyager, ich weiß es nicht mehr.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Weißt du was? Also, das ist ja irre.
Ja, aber ungefähr so lief das dann auch ab. Aber die Idee ist super, dass du halt in der digitalen Welt einen Daten-Dracula hast, der als Datenkrake fungiert und den Leuten
Hirnströme
halt
anzapft.
Richtig, genau.
Irre. Mir wurden auch direkt Regieideen und Hauptrollen vorgeschlagen. Wenn du jetzt keine parat hast, lese ich dir gerne vor.
Was ist denn ein digitaler Regisseur, der gut Cyberästhetik irgendwo inszenieren kann?
Ja, Cyberästhetik gut inszenieren, ich glaube, das hatten wir noch nie, oder?
Das hatten wir, glaube ich, wirklich noch nicht.
Das muss noch geschafft werden. Ne? Also
hier irgendein Tron-Regisseur.
Ja, ich wollte sagen, irgendein Joseph Kosinski oder genau. So. Ja. Also mir hat er vorgeschlagen, Cyber-Horror, inszeniert von Lee Whannell, hat ein Händchen für Hightech-Thriller. Vielleicht Upgrade?
Ja, Upgrade tatsächlich. Bei Der Unsichtbare gab es das ja auch. die haben ja auch in einem sehr durch technologisierten Haus gewohnt.
Stimmt.
Ja, also passt schon
irgendwie ein bisschen. David Cronenberg oder sein Sohn, Körperhorror plus digitale Identität gleich perfekt, sagt ChatGPT.
Ja, das finde ich tatsächlich nicht schlecht.
Ja, Brandon Cronenberg?
Mhm, ja, der kann das machen.
Und als letztes Kiyoshi Kurosawa, der hat Pulse gemacht, für eine subtil psychologische, fast spirituelle Inszenierung digitaler Angst.
Toll. Mm. Also falls jetzt einer von den drei Regisseuren das hört und ein bisschen ausgearbeitetes Skript braucht, ihr könnt uns einfach anrufen.
Ja, ihr habt das erste Mal gehört. Ja. Hauptdarsteller habe ich übrigens auch auf Lager. Mhm. Riz Ahmed als Hacker mit emotionaler Tiefe und Dringlichkeit. Ist direkt klar, wie die Figur aussieht. Kristen Stewart, sie hat ein sehr modernes, kantiges Charisma, das in einer Rolle als Forscherin und Netzaktivistin passt.
Ja, du.
Ja?
Ja.
Und Benedict Cumberbatch als Stimme von Dracula.
Als Stimme von Dracula. Ja. Nach Stimme von Smaug, jetzt Stimme von Dracula.
Ja.
Ich dachte auch, weil der auch ein kantiges Gesicht hat, dass man jetzt nur noch Leute mit kantigen Gesichtern da irgendwie reinsetzt, die aussehen, als wenn sie gerade frisch gerendert wurden.
Stimmt, ja. Hier steht aber kultiviert, bedrohlich, unmenschlich elegant ist Benedict Cumberbatch.
Toll.
Ja.
Das ist eine Beschreibung.
Ja. Gut. Hättest du Bock drauf, würdest du dir angucken?
Den würde ich mir tatsächlich angucken.
Okay.
Ja.
Ich mache jetzt mal den zweiten.
Mhm.
Der heißt Das Blute der Erde.
Okay. Wow.
Transsilvanien, Gegenwart. Ein multinationaler Agrarkonzern betreibt ein gewaltiges Geoengineering-Projekt. Sie wollen das Klima durch künstliche Eingriffe in Böden und Grundwasser stabilisieren. Doch der Eingriff weckt uralte Kräfte. Dracula erscheint, diesmal nicht als Fürst oder Monster, sondern als eine Art elementarer Naturgeist, geboren aus dem Blut der Erde selbst. Er ernährt sich nicht von Menschen, sondern von den Lebensströmen der Landschaft und entfesselt eine Naturkatastrophe nach der anderen. Ein Ökodrama und Horrorfilm zugleich, in dem ein kleines Dorf versucht, zwischen Konzerninteressen, der zerstörten Natur und dem archaischen Vampirwesen zu überleben. Während die eigentliche Frage lautet, ist Dracula Feind, Rachegeist oder letzte Chance für das Ökosystem?
Das erstmal sacken lassen jetzt.
Erstmal einen Schluck, ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser, weil das ist schon heftig.
Dem geben wir kurz Zeit zur Entfaltung. Also ich weiß ja nicht.
Ich weiß auch nicht.
Ich muss sagen, das klingt für mich alles nicht nach Dracula. Das klingt, als hätte er sich irgendwelche Waldschutzgeister beziehungsweise so ein Prinzessin Mononoke mäßiges Setting genommen. Die Natur schlägt zurück und hätte gesagt, so, das hatten wir noch nicht mit Dracula übrigens. Dementsprechend klatschen wir da jetzt einfach Dracula drauf.
Was aber übrigens ja thematisch durchaus funktioniert, weil er ja auch der Herr über die Tiere ist irgendwie, ne? Er kann die Wölfe kontrollieren, er kann sich verwandeln in Tiere.
Er kann Fledermäuse
kontrollieren. Man kann da schon so einen Bezug herstellen irgendwie. Dracula wird zum Herr des Waldes.
Ja, aber er ist eigentlich eher so der Herr der Schatten.
Ja, ist er schon. Aber wenn man so ein bisschen so Naturmystizismus so ein bisschen, wir zwinkern uns gerade ganz wild zu, es ist schrecklich. Wenn man das sehen könnte auf einer Kamera, es wäre wild. Ich habe natürlich auch Vorschläge.
Mhm.
Regieideen. Fällt dir schon direkt so ein Öko-Regisseur ein?
Wie heißt denn der japanische Regisseur, der immer so ganz ruhige Thriller macht? Ach, keine Ahnung, komme ich jetzt nicht drauf. Okay.
Also als Regieidee wird mir ein Regisseur vorgeschlagen, der für seine epische, bildgewaltige und mystische Erzählung bekannt ist. Guillermo del Toro.
Ja.
Doch, der könnte dann so richtig diesen Naturmystizismus könnte richtig ausinszenieren.
Pans Labyrinth,
und Dracula Elemente. Wäre dann auch gut. Er würde würde das Ökosystem retten. Ja. Zweite Wahl finde ich, weiß ich nicht, Ari Aster.
Nee,
für dörfliche Kollektive, archaische Rituale und existenziellen Schrecken.
Nee,
sehe ich nicht.
Nee, sehe ich auch null.
Er ist auch ganz woanders in seiner Karriere, glaube ich, jetzt inzwischen. Und die letzte ist Valeska Griesebach. Die hat Western und Sehnsucht und sowas gemacht, könnte daraus ein sehr europäisch realistisches, langsames, unheimliches Arthouse-Horrorstück machen.
Finde ich auch nicht schlecht.
Interessante Wahl, könnte man so aus Deutschland vielleicht sogar. Ja.
Dracula aus Deutschland.
Dracula aus Deutschland. Hauptrollen, Mads Mikkelsen als Verkörperung des Natur-Dracula. Elementar, charismatisch, nicht eindeutig böse. Mhm. Noomi Rapace?
Ja, als ne? wer?
Als Dorfbewohnerin oder Aktivistin, hin und her gerissen zwischen Menschlichkeit und Natur.
Ach, das hängt mir alles zu sehr im Zeitgeist fest. Das ist wirklich.
Das ist ein Dracula, der würde sicherlich gefördert werden.
Öko-Thriller und Dracula-Film in einem, ich weiß ja nicht, ja. keine Ahnung.
Und wir haben dann noch Oscar Isaac als Vertreter des Konzerns, der langsam erkennt, dass er selbst ein Opfer der entfesselten Kräfte wird.
Zumal man ja jetzt Dracula dann als, ja, es stimmt schon, du hast Dracula oftmals als Figur, die der Moderne entgegensteht. Also der Modernisierung, der Industrialisierung, solchen Dingen.
Der dem als Gegenentwurf.
Genau. Gegenentwurf. Mhm. Ja, ja, dementsprechend kann das vielleicht auch irgendwo funktionieren.
Ja.
Er ist ja dann tatsächlich auch eine Verkörperung der alten Kräfte irgendwo.
Genau, er hat dieses Mythische, das Mystische, das Mythologische, das Vergangene. Allerdings, ich finde den Bezug so von Dracula als Fürst der Finsternis zum Herr des Waldes, ich finde das nicht uninteressant. Ich finde, da könnte man was rausmachen, wenn das dann irgendwie noch so Guillermo del Toro macht, der da irgendwie so einen Bezug zu hat und dann so ein, vielleicht so, wie du schon gesagt hast, so in Richtung Prinzessin Mononoke, Naturmystizismus aufbaut. Ich glaube, das könnte schon krass sein. Es könnte natürlich auch völliger Bullshit sein und völliger Quatsch, wo wir uns am Ende denken, wäre vielleicht schön gewesen, wenn wir nochmal so einen Standard-Dracula gehabt hätten.
Hey, ich bin weiter bei Cyber-Dracula.
Du bist bei Cyber-Dracula.
Von den beiden Filmen, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, richtig, Dracula.exe, ich würde nochmal über den Titel nachdenken,
ja.
der klingt noch nicht so richtig.
Ja, der müsste natürlich Ei-Dracula heißen, oder?
Dracula 2.0.
Dracula 2.0 gab es bestimmt schon.
Ja, gab es hundertprozentig
schon.
Ja, den will ich wahrscheinlich am ehesten gucken davon. Mir fehlt sowieso ein bisschen wir hatten in den 2000ern hatten wir irgendwann mal so ein Techno-Dracula-Zeitalter mit Blade zum Beispiel,
ja.
der als moderner Dracula auch durch Nachtclubs gegangen ist und es ist halt diese Vampirwelt ist immer mehr in dieses Club-Setting halt reingesickert.
Ja, Königin der Verdammten und so dann auch noch damit, ja. Stimmt, ja.
Harte Techno-Beats und Dracula gehören einfach zusammen. Sollte öfter mal kommen.
Ja, wobei das ja, also bei Blade war es cool, aber bei die Königin der Verdammten, da ist ja einer von denen ist ja sogar ein Rockmusiker dann irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Also ich bin, man muss aber sagen, 2025, wir haben drei völlig unterschiedliche Dracula-Filme bekommen.
Ja.
Oder völlig unterschiedliche Vampirfilme, besser gesagt.
Ja,
wir haben dann nur einmal einen Dracula gehabt.
Richtig.
Und wir kriegen ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob er noch einen Kinostart hat, aber der Radu Jude, der Rumäne, macht ja auch noch seinen eigenen Dracula. Der ist ja auch schon fertig.
Ach Gott.
Den kriegen wir ja auch noch. Wir kriegen die erste rumänische Umsetzung dieses Stoffes. Make Dracula great again.
Das ist tatsächlich nicht schlecht. Also das ist, wenn es eine Berechtigung für irgendeinen Dracula-Film gibt, dann halt aus Rumänien.
Dann aus
irgendwo.
Rumänien, ja. Aber ist halt von Radu Jude, das heißt, es wird besonders, ja.
Ja, sonst noch irgendwie Dracula-Filme in nächster Zeit geplant?
Ich habe nur gesehen, dass irgendwie, da ist ja schon ein Trailer da, Abraham's Boys, wo es so ein bisschen um Van Helsing und seine Kinder oder irgendwie sowas geht. Das ist eine Shudder-Produktion, die im Juli, glaube ich, schon bei Shudder gelaufen ist. In Deutschland hatte ich noch keinen Start. Mal gucken.
Ja.
Sah nicht nach Billorans aus, als ich eben
so ein bisschen nach Stolz und Vorteil und Vampire.
Okay, ja, vielleicht. Bei mir muss man ja sagen, wenn irgendwo Vampire mitspielen, bin ich neugierig.
Mhm.
Ich muss das mal aufarbeiten.
Du musst das wirklich mal aufarbeiten,
woher
das herkommt.
Ich muss das mal aufarbeiten, woher das herkommt. Das kann nur daher kommen, dass ich mit meiner Mutter in früher Kindheit schon Tanz der Vampire geguckt habe und dieser Film mich so fasziniert hat.
Der hat dich wirklich wahnsinnig
geprägt. Der hat mein Leben verändert.
Wenn ihr mit Pascal sprecht, dann ist jeder dritte Satz irgendwie, Tanz der Vampire, das ist wirklich, den musst du mal gesehen haben.
Ja, der hat mein Leben verändert, das ist einfach so. Ohne den wäre ich jetzt nicht hier, würden wir beide uns nicht kennen. Das ist ein Fakt.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, weil ich mich niemals mit Filmen beschäftigt hätte, wahrscheinlich. Ich hätte mich vielleicht für Autos interessiert.
Ja, wäre auch okay gewesen.
Ja.
Also wäre
jetzt ein Bleifuß. Ja, aber es ist schon krass. Ja. Gibt es bei dir diesen einen Film, der dein Leben verändert hat?
Der mein Leben verändert hat?
Dieser eine, so wie bei mir Tanz der Vampire, dass ich das ganz klar sagen kann?
Ich habe halt mehrere. Ich habe, also meine früheste Kinoerinnerung ist halt König der Löwen, die mich wahnsinnig geprägt hat, weil ich von dieser Emotionalität, ich konnte damit nicht umgehen. Ich musste dann halt auch raus, als der Vater gestorben ist. Und das war, glaube ich, irgendwie an der Ostsee in so einem kleinen Kinozelt.
In einem
Kinozelt. Das sind so mobile Kinos gewesen, die man halt in so Ferienorten aufgebaut hat. Und dann gab es halt so ein. Garantiert gibt es das immer noch in so.
Ich muss mir das mal aufschreiben, habe ich noch nie gehört.
Ja, ich weiß ja nicht, ob das die offizielle Bezeichnung
ist. Aber wenn man Kinozelt Kinozelt. Ja.
Genau. Das ist so meine erste richtig prägende Kinoerinnerung.
Das erste Mal, dass dir klar geworden ist, dass Filme sowas Emotionales in einem auslösen können.
Ist nicht meine erste Filmerinnerung. Das ist wahrscheinlich irgendwie die Glücksbärches-Film, den
aber
ich drauf
und die erste emotionale Erinnerung, genau, die was ausgelöst
richtig,
haben.
Richtig niederschmetternde und übermannende Ereignis in meiner Filmgeschichte.
Der hat mich natürlich damals auch geprägt. Weil es ist ja auch heute noch todtraurig, die Musik und wie Simba dann zu dem toten Löwen hingeht, das ist ja, einmal wenn du das als Sechsjähriger oder so guckst, ist ja verstörend.
Also es ist schon verständlich, warum für viele Kinder oder jetzt heutzutage Erwachsene unserer Generation Disney-Filme halt so ein prägendes Ereignis sind, weil fucking Bambi, da wird die Mutter erschossen, im König der Löwen stirbt der Vater, dann gibt's die Gruselhexe in Schneewittchen, also es ist immer das Trauma ist immer nah an der Freude in den Disney-Filmen.
Ja, es sind auch immer so ganz starke Emotionen einfach, ne, und auch Emotionen, die einem als Kind auch schon wehtun, auch wenn man das gar nicht so richtig einordnet.
Ja, der Gedanke, seine Eltern zu verlieren.
Ja, das ist natürlich ganz heftig, aber keine Ahnung, ich weiß auch sowas wie In einem Land vor unserer Zeit.
Ja, natürlich, da stirbt auch die Mutter. Gleich am Anfang stirbt die Mutter.
Das ist echt so, keine Ahnung, wir haben schon
Ich finde es tatsächlich auch gut, Kinder mit diesen Gedanken zu konfrontieren irgendwo. Und das sind auch übermannende Gedanken, aber das sind auch prägende Momente durchaus. Ich glaube nicht, dass es was Negatives in mir ausgelöst hat, sondern der Umgang mit der eigenen Sterblichkeit ist auch in frühen Kinderjahren durchaus wichtig.
Irgendwie. Genau, es kann ja auch was was Pädagogisches haben.
Ja.
Ja. Okay, König der Löwen hat dich emotional rangenommen.
Ja.
Du hast dann gemerkt, du bist ein Mensch.
Mhm. Ich fühle etwas. Endlich fühle ich
Endlich
etwas.
Fühlst
Mutter,
du?
Vater.
Was war noch so bei dir?
Mein erstes Horrorerlebnis, das ist tatsächlich ganz, ganz schwer. Also ich bin ja heutzutage ein wahnsinnig krasser Horrorfan.
Ja.
Ich habe aber länger gebraucht, um mich da irgendwo ranzutasten. Oder ich wurde sehr behütet filmisch erzogen, sagen wir es mal so. Es wurde mir nicht so viel zugetraut. Ich bin keiner der Kinder, die halt schon irgendwie mit 8 Jahren dann Texas Chainsaw Massacre das erste Mal heimlich geguckt haben. Mhm. Nee, das war's nicht. Manchmal habe ich dann, wenn abends der Fernseher lief und man eigentlich schon ins Bett sollte, dann hat man sich halt noch irgendwie unten rumgedrückt und hat noch die eine oder andere Szene mitbekommen. Das war bei Ghostbusters 2 zum Beispiel der Schleim, der aus dem Kanal hochsteigt und dann Ray an den Fuß geht und ihn runterziehen will. Mhm. Das weiß ich, dass ich das wahnsinnig faszinierend fand. Sowieso meine Faszination für Ghostbusters stammt aus dieser Zeit. Die Zeichentrickserie fand ich wahnsinnig spannend. Die hat sich nicht so gut gehalten. Also ich habe die vor kurzem nochmal geguckt. Man sieht einfach, dass sie relativ günstig irgendwo produziert worden ist. Ich finde die Sprecher nach wie vor, also gerade die deutsche Synchronisation ist wahnsinnig gut und wahnsinnig gelungen. Leider übernimmt dann irgendwann Slimer die Serie und dann wird sie relativ kacke. Mhm. Aber bis dahin sind es trotzdem nette Schauergeschichten.
Ist die in Deutschland mal auf Blu-ray oder DVD erschienen?
Ja, ja. Kann ich dir gerne mitbringen, wenn du mal reingucken willst.
Ich gucke ja gerade so ein bisschen die Zeichentrickserie Geschichten aus der Gruft.
Oh!
Die habe ich mir geholt.
Ja. Ja, was wir für ein wahnsinnig gruseliges Kinderprogramm auch damals hatten. Also Geschichten aus der Gruft, Gänsehaut.
Das hat
alles Spaß gemacht. Ja. Also was habe ich tatsächlich dann auch...
Ich fand auch einige Bibi Blocksberg-Folgen ein bisschen gruselig, als ich das damals gehört habe. Es gibt eine Folge, wo Bibi Blocksberg im Vampirschloss ist. das fand ich auch schaurig, weil ich werde das nie vergessen. Ich wollte diese Folge immer haben, weil ich war super früh auf Vampire und Bibi Blocksberg im Vampirschloss. Und sie ist dann mit ihren Eltern im Schloss und man hört nachts immer die Schreie vom Vater.
Von Bernhard Blocksberg.
Ja, der schreit immer und Bibi weiß nicht, was los ist. Und am Ende kommt raus, dass die Vampire ihm die Füße gekitzelt haben die ganze Zeit.
Das sind ja chilligste Vampire. Das sind
auch so Fetisch-Vampire einfach. Aber wow, ich weiß noch, ey.
Ich glaube, was für dich die Vampire sind, sind für mich halt Geister. Und zwar genau durch Ghostbusters und ähnliche Dinge. Ich liebe ja Haunted House-Filme.
Hast du schon Conjuring 4 geguckt?
Nee, habe ich noch nicht geguckt.
Du Liebhaber von Geistergeschichten.
Ja,
es gibt Grenzen, ne?
Ich glaube.
Was ist der beste Haunted House-Film?
Boah, das ist.
Poltergeist?
Nee, Poltergeist ist toll. Poltergeist ist aber eher so medienkritisch zu sehen.
Aber ist auch ein Haunted House-Film.
Ist auch ein Haunted House-Film.
Oh, du bist ein Riesenfan von dem ersten Insidious, ne?
Ich mag den ersten Insidious schon sehr gerne, aber aus anderen Gründen. Ich finde, es ist nicht der beste Haunted House Film. Ich finde, da benehmen sich die Figuren eigentlich endlich mal sinnvoll.
Ah, okay.
Die ziehen ja beispielsweise weg aus diesem.
Ja, das ist schon mal was, ne?
Richtig, das sieht man viel zu selten irgendwie, dass sie wirklich
die
Probleme versuchen, in die Hand zu nehmen.
Ja.
Oh, das ist eine gute Frage.
Ja, es gibt halt, es ist halt auch dieses Haunted House Ding ist halt auch seit den 50er Jahren ist das so ein gängiges Motiv in der Horrorgeschichte. Also.
Richtig stimmig fand ich The Innkeepers von Ty West.
Der ist toll,
der,
ne?
Der ist super.
Im Hotel.
Weil da relativ wenig passiert und einfach Stimmung aufgebaut für die gesamte Zeit. Und das ist auch die Experience, die ich erwarten würde, wenn ich beispielsweise in einem verfluchten Hotelraum irgendwie eine Nacht verbringen möchte, dass eigentlich wenig passiert, aber in meinem Kopf sehr viel stattfindet.
Ja, der hat das verstanden, so dieses, wir projizieren das ja gerade auf die Räume, dass da was passiert. Ja. Innkeepers ist ganz toll.
Ja, Innkeepers ist wirklich sehr gut. Ja, das ist definitiv einer der besten. Ich weiß nicht, ob es der beste ist, aber ich habe an sich an diesen Bis das Blut gefriert zum Beispiel.
Den wollte ich gerade nennen, tatsächlich. Das also Haunted Hill.
Genau, Geisterschloss hier.
Genau,
ja.
Haunted Hill.
Spuk im Hill House?
Das ist die Vorlage, oder?
Ja.
Ist das die Vorlage vom Geisterschloss oder ist das?
Also, ja, genau, das ist, ich weiß gar
oder
nicht,
von,
wie die Autorin. Meine Freundin
Mike Flanagan,
zusammenschlagen.
Spuk in Hill House.
Genau.
Das ist die erste Verfilmung davon gewesen, Bis das Blut gefrierte von 1956 oder sowas, ne? Ganz toller Film.
Vom Star Trek Regisseur.
Robert Wise.
Genau.
Ja, toller Film. Super. Genau. Ja, Haunted House ist bei mir immer so ein bisschen, ich ziehe das jetzt gerade ein bisschen in die Länge, aber Haunted House ist bei mir immer so ein bisschen ähnlich wie Exorzismusfilme. So ein bisschen, es ist ein bisschen zu viel gewesen. Was natürlich auch daran liegt, dass ich mit den ganzen Conjuring-Filmen und so weiter nicht sonderlich viel anfangen kann. Wobei ich am 4. durchaus interessiert bin, weil das ja so ein Mega-Hit ist.
So, gucken wir.
Das ist immer, gucken wir?
Gucken wir. Jetzt direkt danach.
Ja, das machen wir jetzt hier an, im Podcast-Studio. Und wenn so Filme so ein Mega-Hit auf einmal sind, dann haben die auf einmal eine popkulturelle Relevanz.
Ja.
Deswegen war ich sogar drauf und dran, mir auch dieses K-Pop Demons anzuschauen.
K-Pop Demon Hunters, ja.
Demon Hunters, ja. Hast du es gesehen?
Ja.
Und?
Super.
Echt, ist super.
Macht Spaß. Kannst mitsingen.
Ja, ich wollte mir das eigentlich im Flugzeug anschauen, auf dem Flug. Hab dann aber Ice Road 2 geguckt. Heißt Ice Road 2?
Ja.
War gar nicht so schlecht, war besser als der erste.
Ja.
Ja, war besser als der erste. Wobei dieses ganze Nepal und China-Ding jetzt gerade so.
Richtig, das ist schon sehr schwierig, muss ich sagen.
Ja, das ist schwierig.
Ich den die ganze Zeit auch nicht. Also, der wird mir bei Prime vorgeschlagen, habe ich den.
Aber ich fand, der ist ein bisschen flotter als der erste. Wobei es keine einzige Ice Road gibt.
Was?
Ja.
Aber Berghänge, die
Berghänge gibt es, das gibt schon, aber er ist halt nicht mehr irgendwie der Ice Road Trucker, sondern ist jetzt halt irgendein Dude, der in Nepal die Asche von seinem Bruder auf dem Mount Everest verteilen
jetzt
möchte.
Jetzt wird man sogar schon im Streaming belogen.
Man wird im Streaming belogen. Schlimm. Außer bei Paramount Plus. Paramount Plus ist toll.
Das ehrlichste Programm.
Ja, das ehrlichste Programm. Naja gut, Stefan.
Ja.
Wir sind bei 50 Minuten.
Ja, ist doch super. So eine knackige Folge.
Also deine Filme sind Die König der Löwen und Ghostbusters 2. Deine prägenden Filmerlebnisse.
Ja, Donnie Darko.
Ah, Donnie Darko.
Definitiv. Der erste Film, den ich zweimal direkt hintereinander geguckt habe, der hat mich, glaube ich, zu dieser Berufslaufbahn irgendwo gebracht, dass ich gesagt habe, das interessiert mich so sehr. Ich möchte mich jetzt auch theoretisch damit auseinandersetzen, möchte das auch studieren und dann im Endeffekt bei Filmstarts landen. Das war der Plan.
Schön. Donnie Darko ist toll. Ja. Mann, das ist auch so ein Film, wo man immer, ach, komm, ich guck dir jetzt nochmal, so gut ist der gar nicht.
gedacht, der ist
super. Ja, so gut. Und dann guckst du, der Scheiße, der ist sogar noch besser.
Ich habe den, genau, ich habe den letztes Jahr nochmal geguckt. Ja, im Kino, als der aufgeführt worden ist. Der ist
Wahnsinn,
richtig toll.
Ne? Ja. Der ist echt Wahnsinn. Ach Leute, es gibt schon schöne Filme. Ja. Ne? Und ich glaube, mit diesen Worten entlassen wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute, oder?
Machen wir.
Stefan. Es war mir eine Ehre, dass du dabei warst.
Ja, war spaßig.
Es war sehr schön. Auch wenn wir nur kurz über den Film gesprochen haben. Aber wir haben es ja trotzdem gefüllt mit nicht ganz so großen Dummheiten, ne? Würde ich sagen. Der größte Dank gilt aber wie immer euch da draußen, unseren treuen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr wisst, ihr könnt uns bewerten bei Apple, bei Spotify. Ihr könnt inzwischen bei Spotify auch Kommentare schreiben, ohne dass wir sie händisch freigeben müssen. Und das macht ihr auch zweifelisch. Das macht ihr auch fleißig. Und wir lesen auch immer brav vor allem wenn wir PMS machen. Da wird jeder mal genannt hier. Deswegen, ihr könnt eure 15 Sekunden Ruhm haben.
Ihr könnt uns eure besten Vampirfilmideen pitchen.
Ja, pitcht uns mal unsere besten Vampirfilmideen. Entweder ihr macht das direkt unter der Spotify-Folge oder leinwandliebe@filmstarts.de. Gerne schicken. Und wenn die krass sind, dann werde ich die hier mal erwähnen. Spätestens im nächsten PMS. Ne? Freuen wir uns drauf. Gut. Dann sind wir fertig, ne?
Ja.
Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.